Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Ihr habt's sowohl im Metro gehört als auch natürlich den Podcast aktiv ausgewählt. Deswegen ist eigentlich keine Überraschung, dass ich euch zum Füchsle-Talk, dem Podcast zum Sportclub Freiburg, begrüße, hier bei meinsportpodcast.de und diversen anderen Apps. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch, nämlich Full House. Das hatten wir lange Zeit nicht. Wir sind alle da. Nur einer kommt später, der Hans-Peter, muss sich noch um eine kleine Patientin kümmern. Alle anderen sind da. Deswegen begrüße ich heute bei mir den Philipp Schneider. Hallo Philipp.
Hello again.
Hello again, den Dominik Naab. Hallo Dominik.
Hallo, ich grüße euch.
Und auch den Sven Metzger, den bewusst als letztes, und zwar nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil er uns versprochen hat, er hat einen besonderen Anfang und wenn es uns gefällt, ist es cool, wenn nicht, wird es die kürzeste Sendung aller Zeiten. Hallo Sven.
David Abraham fehlt 7 Wochen, 7 Wochen fehlt der David Abraham und er checkte nichts und er traf nichts. Und er durfte auch nicht spielen. Guten Abend.
Guten Abend, Sven. So, der Ton ist gesetzt. Wir haben auch alle Twitter-Handles. Die sind so kompliziert, die schreibe ich in die Shownotes. Dann werden die wenigstens mal gelesen. Ja, das Thema ist gesetzt. Wir sind direkt beim letzten Spiel. Wir machen es heute mal umgekehrt. Was war denn da los? Also erstmal, ich habe den SC nicht erkannt, weil wir hatten mehr Ballbesitz und haben trotzdem gewonnen. So viel zum Sportlichen. Und dann diese Aktion in der Nachspielzeit. Ja, Sven, willst du gleich qualifiziert nicht singend was dazu noch sagen?
Ob es qualifiziert wird, ist die Frage.
Naja, als Schiedsrichter
würde ich schon... Man kann es eigentlich relativ kurz machen. Ganz ehrlich, es gibt relativ wenig, wo ich überhaupt nicht diskussionsbereit bin. Und das sind so vorsätzliche Verletzungsversuche bei Gegenspielern. Da ist mir das Trikot egal. Und Tätlichkeiten gegen offizielle Schiedsrichter und auch Trainer. Und da hört jegliche Diskussionsbereitschaft bei mir auf. Und mehr muss man zu... Also es ist eine klare Tätigkeit von Abraham gegen Streich, dass die sich jetzt danach vertragen haben und dass da einige jetzt was draus machen. Und Streich sagt, es geht ihm brutal auf den Senkel, dass er in der Szene da ist. Spielt für die Bewertung der Szene erstmal keine Rolle. Ich habe am Sonntagabend einiges lesen müssen, wo ich dann doch gezweifelt habe, ob der Neandertaler wirklich ausgestorben ist. Von wegen Streich hätte das eiskalt kalkuliert. Ich habe auch gelesen, es wäre mal Zeit gewesen, er hätte es verdient gehabt. Ich habe jede Menge Leute gelesen, die anscheinend in der Lage sind, wenn du im Vollsprint auf jemanden zurennst, aus 15 Metern in einem vollbesetzten Stadion mit 25.000 Leuten Lippen lesen zu können. Also da war alles Mögliche dabei, aber die, dass da mal ein Frankfurter Fan sich irgendwie geäußert hätte in die Richtung Entschuldigung oder so, das hat dann echt den Verein anscheinend zugebraucht. Ich sag mal so, im Verhalten auf dem Feld kein Glanzstück. Adi Hütter schaut genau auf die Szene, sagt in der PK hat sie leider nicht gesehen. Also nee, aber der eigentliche Punkt ist für mich, das ist eine Tätigkeit gegen den Trainer. Und da bin ich keine Sekunde bereit, auch nur irgendwie einen Millimeter davon abzuweichen, dass sowas extrem bestraft gehört. Da diskutiere ich auch nicht drüber, ob der einen Schritt nach rechts gemacht hat oder sonst irgendwas. Oder ob der im Weg stand oder ob der Mond an dem Tag schlecht war. Ist mir alles schnullpiep egal. Es ist eine Tätigkeit gegen einen Trainer, der eine Autoritätsperson ist, der ein Stück weit außerhalb stehen muss, der gerade... im Jugendbereich auch ganz viele andere Funktionen hat. Und wir reden ja immer drüber, dass der Profifußball doch so eine gesellschaftliche Funktion hat und so eine Vorbildfunktion hat. Und wenn er es wirklich hat, dann ist am Sonntag leider nur eine Mannschaft dem nachgekommen und das waren nicht die Frankfurter. Auch danach im Umgang mit der Szene.
Also absolut, wobei ich da auch sogar sagen würde, der gesamte Verein, um das jetzt mal ganz groß zu machen, was man da von Fans gelesen hat, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe mich gefragt, wie dick Vereinsbullen sein können. Also ich habe mir das naturgemäß noch tausendmal angeschaut, die Szene. Und wenn jemand wirklich ernsthaft sagt, und er hat die Kameraperspektive hinter der Ersatzbank, dass er da einen Schritt nach rechts geht, der müsste, wenn er das sieht, aber auch sehen, dass der Herr Abraham nicht gerade ausgelaufen ist. Dann wäre er nämlich genau dran vorbeigelaufen. Unabhängig davon, wer da jetzt wie irgendwo hingelaufen ist und wer was gesagt hat, ich bin da ganz bei dir, das ist einfach eine Sache, die geht nicht. Gerade in Zeiten, Philipp, du bist ja auch Schiedsrichter, wo wir darüber reden, ja, Gewalt gegen Schiedsrichter und die Eltern von Kindern, die spielen, das wird immer krasser und hier Kienhöfer schaltet sich ein und ein Bundesliga-Schiedsrichter sagt, das sind kriegsähnliche Zustände auf dem Platz. Fragst du dich da auch auf der einen Seite, ja, wo denn? Also finde ich ein bisschen over the top, von kriegsähnlichen Zuständen zu sprechen. Und auf der anderen Seite, wäre es da nicht sinnvoller gewesen, vielleicht eine noch krassere Strafe auszusprechen, wenn man eben als ja, Beispiel das Ganze sehen will?
Also ich muss schon sagen, dass das Thema insgesamt zu heiß wurde. Also auch, ich meine, dass es keine gute Aktion ist von Abraham, ist klar. Ich möchte es auch nicht verteidigen, aber ich kann, Emotionen im Sport sind dabei und manchen Menschen können das schwieriger dosieren, glaube ich, und im Zaun halten. Und ich glaube, das war exakt so eine Szene, wo du, glaube ich, also er selber wirklich authentisch dann direkt, relativ direkt danach gemerkt hat, oh shit, das war eins drüber. Ich finde es wirklich Thema, mich nervt so ein bisschen. Ich finde es wirklich ein bisschen zu heiß gekocht, also auch mit dem Thema mit den Schiedsrichtern und so. Ich meine, wir dürfen alle, ich meine, ich bin ja Pädagoge, wir dürfen nicht vergessen, das sind alles Menschen und Menschen machen Fehler. Und das ist auch ein Teil davon, jetzt diesen Abraham irgendwie dahinzustellen, wie es manche Medien gemacht haben und manche, also das Kommentar von Kienhöfer fand ich ja unglaublich, also unfassbar bösen Menschen. Und dann hat man alle seine Tätigkeiten, die man ja auch noch schlimm, alle nicht bestrafen konnte, weil es Tatsachenentscheidungen sind von den Schiedsrichtern, die irgendwie daneben waren. Ja, okay, der Kerl gehört gesperrt, das wurde Thema gegessen, auch Grifo gehört gesperrt, genau das gleiche Ding, Thema auch gegessen. Jetzt haben beide Einspruch eingelegt, ist ihr gutes Recht, dürfen beide. Habe ich auch irgendwie heute einen Kommentar gelesen, ja, er findet es komisch. Der Mann, der das war, ich glaube, der DFB-Vizepräsident, er findet es komisch, dass Frankfurt Einspruch eingelegt haben. Hey, genau dafür haben wir es da. Also wenn sie sagen, wir finden, der gehört kürzer gesperrt, weil aus dem und dem Grund, dann dürfen die da Einspruch einlegen. Genau das Gleiche bei Grifo. Also ich finde, das Thema wurde einfach viel zu heiß gekocht.
Ja, also ich bin bei dir, wenn du sagst, es wird zu heiß gekocht. Ich bin aber nicht einverstanden mit den Urteilen. Also, sorry, der Abraham, das ist eine Aktion, die geht einfach gar nicht. Und dann 7 Spiele, das ist, finde ich, echt ein bisschen Pillepalle. So, ne? Und dann noch an Hahn herbeizuziehen, welchen Anteil Streich daran jetzt hätte, der hat gar keinen Anteil. Selbst wenn er mit Zentimeter nach rechts geht, hat der Abraham aus dem Weg zu gehen und der nicht so auf ihn einzurennen. Das ist eine krasse Tätigkeit. Und dann finde ich 7, das sind 6 Spiele, weil es sind 7 Wochen, aber da zählt irgendwie Weihnachten noch dazu. Also da muss ich echt sagen, das ist nicht verhältnismäßig. Wenn man da mal in die Regularien schaut, dann heißt es eigentlich 6 Spiele Sperre. Das ist Mindestmaß für eine Tätigkeit. Es kann aber mildernde Umstände geben. Und dann landest du irgendwie bei glaube ich, 3 Spielen, wenn alle mildernden Umstände zusammengefasst werden können. Und da muss ich sagen, sorry, habe ich kein Verständnis für. Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass Eintracht Frankfurt Protest einlegt, weil die eigentlich zufrieden sein müssen mit 7 Wochen. Das ist echt schon, das ist schon ein gnädiges Urteil. Und ja, okay, Einspruch ist ein legitimes Rechtsmittel von mir aus, aber es ist kein guter Stil. Vor allem, wenn man danach so sagt, ja, man ist jetzt wieder hier Friede, Freude, Eierkuchen, alles gut. Dann aber jetzt die Sache weiterzuführen und es vor Gericht zu bringen, natürlich mit dem Anliegen, die Sperre zu verkürzen, das ist eine Frechheit. Also ich finde, auch da bin ich schon bei dem, was Sven auch gesagt hat, so, oder Michael, der Verein Eintracht Frankfurt hat da jetzt nicht sonderlich gut geglänzt. Ich habe schon den Eindruck, dass beide Seiten bemüht waren, das wieder runterzukochen. Völlig d'accord, aber bei der Strafbemessung können die sich echt glücklich reden. Und da muss ich sagen, 3 Spiele Sperre für Grifo ist dann halt wieder eigentlich ein Witz, weil, ja, er hatte die Hand im Gesicht. Okay, Tätlichkeit, ja, Sperre, aber die Relation steht vorne und hinten nicht, meiner Meinung nach.
Könnt ihr mir sagen, Sven und Philipp, weil ihr einen Schiedsrichterschein habt, warum man manchmal, also das habe ich auf Twitter auch gelesen, habe gedacht, ach interessant, nie drüber nachgedacht, warum man manchmal von so und so viel Spielen Sperre spricht und manchmal von so und so viel Wochen und ob das einfach was Sprachliches ist oder ob das wirklich ein Unterschied ist. Also was ich gefunden habe dazu ist, dass mal jemand, ich weiß nicht, bei Nürnberg gesperrt war oder Wolfsburg für so und so viele Wochen und in dieser Woche war dieses Nürnberg gegen Wolfsburg-Spiel, was wegen Regen abgebrochen wurde und das wurde dann ja nach diesen Wochen wiederholt. Das heißt, er hatte ein Spiel weniger Sperre. Aber ist es ein Unterschied oder ist es was Sprachliches? Und warum, wenn es ein Unterschied ist, warum ist es so?
Grafitsch war das damals, glaube ich, da bei Wolfsburg. Bei uns im Amateursport ist, heißt Wochen, dass er auch für alle Pflichtspiele aller Mannschaften in diesen Wochen gesperrt ist. Also hätte jetzt Frankfurt dort ein Pokalspiel, also ein DFB-Pokalspiel, wäre er dort nach meinem Verständnis auch gesperrt. Aber Wochen ist ja für dich fast eher von Vorteil, wenn du nach Wochen gesperrt wirst, weil du in dem Moment wie gesagt, also
außer du hast eine englische Woche.
Ja, aber die hilft ja auch. Außer du hast eine englische Woche,
dann ist blöd, aber jetzt hast du Länderspielpause, hast du einmal Dusel, da ist halt zwei Wochen nichts. Also deswegen ist es nach Wochen sperren. Früher war es in der Kreisliga, dass du immer nach Wochen gesperrt wurdest, nicht nach Spielen. Inzwischen ist das auch anders. Aber wenn du hier eine Tätigkeit begehen würdest, wirst du ja auch nach Wochen gespielt und da gesperrt und da bist du tatsächlich für alle Spiele aller Mannschaften, wo du eingesetzt werden könntest, auch gesperrt.
Michael, das macht ganz kurz,
ich muss kurz korrigieren, ich habe keinen Schiedsrichterschein mehr. Ich hatte den mal, bin seit vielen Jahren kein aktiver Schiri mehr.
Aber ich hatte auch mal einen, Michael.
Da wisst ihr alle mehr als ich da, das ist ja skandalös. Ich muss mal einen machen. Das
bin ich auch nicht mehr.
Wir sind echte Experten.
Der Club der Ex-Schiedsrichter.
Aber jetzt mal nochmal, um darauf zurückzukommen, was Philipp gesagt hat. Das heißt ja, wenn man jetzt sagt, der Abraham ist x Wochen gesperrt und der Grifo x Spiele, dann hat er im Prinzip berückten diese Strafen ja noch näher zusammen. Das finde ich,
klar.
Macht es ja die Strafe für Grifo eigentlich noch krasser, als es ist, weil der ist ja wirklich erst gesperrt, wenn die Länderspielpause vorbei ist. Und zur Strafe hat er sich anscheinend auch noch was geholt, weil er ist nicht fürs Länderspiel nominiert worden oder ist verletzt, man weiß es nicht, weil der Philipp hat ihn vorhin beim Vorbereitungsspiel gesehen. Ist es nicht absurd, dass man da so zweierlei, naja, Maß ist es ja nicht, aber zwei verschiedene Systeme so nebeneinander hat?
Du, ist nicht mein Thema.
Also ich meine, dass du bei härteren Vergehen nach Wochen sperrst und nicht nach Spielen. Aber warum jetzt genau, also kann ich wirklich nicht sagen. Also ich.
Aber es ist schon spannend. Also,
glaube ich, ist für alle. Also wir könnten jetzt nicht, Freiburg könnte jetzt nicht sagen, okay, jetzt in der Bundesliga ist Grifo gesperrt, dann spielt er halt in der Regionalliga. Das geht, glaube ich, so oder so.
Persönliche Strafe.
Eben. Deswegen. Ja. Also Liga unabhängig. Also warum da von Wochen die Rede war, habe ich nicht so richtig. Weiß ich nicht.
Na, ich bin ja so ein bisschen beim Dominik bei dem Gedanken, dass ich sage, die Tätigkeit war es beides, ganz klar. Und ich setze mal die Vereinsbrille ab, die bei mir auch gar nicht so dick und vernebelt ist. Aber ich sage halt einfach, dass das eine krasse Aktion war und das andere eine Reaktion ist. Und ich finde jetzt, wenn man das so überlegt, da ist so und so viele Spiele gesperrt, dann ist das eigentlich, ja, wird es ja fast ein bisschen krasser gewertet, die Reaktion als die Aktion selber. Also unglücklich finde ich, dass das dann so.
Also sagen wir es mal so, wenn sich einer von den beiden Spielern, die rote Karte am Sonntag gesehen haben, provoziert gefühlt haben dürfte und wenn man das eine von beiden zugute halten könnte,
mit dem roten Trikot und Urteil, der Jacke,
dann wäre das wahrscheinlich doch der Spieler, dessen Trainer da auf dem Rücken lag und nicht der, der den Trainer zu Boden gebracht hat. Insofern ist dass du das nochmal klar machst, dass sozusagen das Strafmaß von Grifo eigentlich heißt 4 Wochen Sperre zu 7 Wochen Sperre auf der anderen Seite, wenn du das mal so nebeneinander legst, dann wird es richtig schief. Und ja, und dann passt halt gar nicht mehr. Und insofern, ich habe irgendwo gelesen, SC soll keinen Einspruch einlegen, was für ein Quatsch, natürlich. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Also Ich sehe da schon noch in der Gewichtung dessen, was passiert ist und wie es passiert ist, sprich Vorsatz gegen Reaktion, einen sehr, sehr deutlichen Unterschied, auch in dem, was da gegen wen getan wurde. Muss man schon nochmal klar machen, also das ist nicht Tätlichkeit gleich Tätlichkeit. Da gibt es gewaltige Unterschiede und die finden sich im Strafmaß für meine Begriffe nicht ausreichend wieder.
Also ich muss gestehen, ich finde es auch, also ich persönlich finde die drei Spiele okay, weil die Hand hat dort nichts verloren, egal was da ist. Und das ist so ein bisschen meine Einstellung. Auch wenn du provoziert wirst, auch wenn du nur auf etwas reagierst, was andere gemacht haben, ist es nicht okay, selber dann Grenzen zu überschreiten. Und das war es meiner Meinung nach. Ich finde es okay. Ich finde die 3 Wochen okay. Und auch ob Abraham länger gesperrt ist als 7 Spiele, ist mir letzten Endes auch wurscht, ehrlich gesagt. Dass es eine blöde Aktion war, ist klar, ist allen klar, glaube ich. Aber ich finde die 3 Spiele echt okay. Ich finde, das hat genauso wenig auf dem Sportplatz was verloren. Und auch wenn es nur eine Reaktion war auf die Aktion von Abraham, wie die Aktion von Abraham, muss ich echt sagen.
Ja, und wenn ich jetzt noch sage, dass ich als expertigster Experte, weil ich nämlich nie einen Schiedsrichterschein hatte. Ja, genau, weil es ist alles virtuell. Aber ich glaube, wenn ich mich da richtig eingelesen habe, ist es tatsächlich so, dass weniger als 3 Spiele Sperre nach einer Tätigkeit ja eh nicht gehen. Von daher ist dann wieder die Frage, ja, klar, muss man dann Einspruch einlegen? Vielleicht gibt es dann irgendwie 1 Spiel auf Bewährung von den 3, aber es ist, wie es ist. Es ist eigentlich mühselig drüber zu reden, weil es echt nervt. Also das ist das, wo ich 100% bei Streich bin und allem, was er danach gesagt hat. Es nervt einfach, über so einen Quatsch reden zu müssen, über so eine dumme Aktion, weil man eigentlich sich freuen kann, dass man Vierter ist. 4 Punkte hinterm Ersten, 13 Punkte vorm 16. Und muss sich jetzt tagelang so einen Quatsch geben, auf Twitter irgendwelche Sachen lesen, wo man denkt so, oh. Und wir reden jetzt ja auch schon mittlerweile 17,5 Minuten darüber.
Darf man noch mal kurz Lob aus, also zwei Dinge will ich schon noch mal hier loswerden zu dem Thema.
Ja, klar.
Also ich fand es mega, wie die Bank reagiert hat. Zum einen, wie das Team zusammengestanden ist in dem Moment. Also du hast schon gesehen, das ist ein Team. Und da gab's kein Zögern bei irgendeinem für den Kollegen einzustehen. Und das finde ich ein fantastisches Zeichen, was diese Mannschaft betrifft. Aber noch größer fand ich, wie viele auf dem Platz direkt bemüht waren, da vor allem Grifo, ich sag mal, vor Schlimmerem zu bewahren. Also da war ja kaum einzukriegen und einzufangen, wie viele daran gearbeitet haben, damit sie ihn irgendwie zurückgehalten haben, damit sie ihn von Abraham wegbekommen haben. Also so die Gesamtreaktion der Freiburger Bank war das Überragende für mich an der Szene, also das positiv Überragende an der Szene.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Das Mannschaftsgefüge ist in jeder Hinsicht intakt.
Ich fand, dieses Spiel hat 2 Positivbeispiele für den Videobeweis gegeben. Also A, dieser Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde, und B, dass man Grifo einwandfrei identifizieren konnte. Finde ich, ist ein gutes Beispiel gewesen, warum der Videoassistent gut ausgeführt helfen kann.
Ja, aber zu der einen Situation muss ich sagen, du meinst diese Elfmeter-Geschichte, die zurückgenommen wurde. Da habe ich auf dem Sofa sitzend gedacht, also du warst im Stadion und hast es deswegen nicht gesehen. Das darf nicht wahr sein, dass der da rausgeht und erst funktioniert dieser Monitor nicht. Und dann wird auf dem anderen Monitor, der irgendwie dann so schnell hingeklöppelt wird, wird einfach die völlig falsche Kameraeinstellung gezeigt. Und zwar nicht die, wo du siehst, dass er neben dem Spieler steht und in den Boden selber tritt, sondern die, wo sie quasi direkt ineinander spielen, stehen die Spieler und du schon noch denken könntest, wenn du es Frame für Frame anschaust. Und da habe ich dann schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil ich einfach weiß, dass es diese andere Perspektive gibt, weil man die danach in der Wiederholung gesehen hat auf Sky. Und das ist was, wo ich gedacht habe, okay, oh nee, muss nicht sein. Aber ich gebe dir absolut recht, das waren auf jeden Fall in der Gesamtheit, wie es dann gelöst wurde. Und mit dem ja, Outcome, was es gab, war es auf jeden Fall ja, mal eine Werbung für den Videoschiedsrichter. Und es sträuben sich mir die ja, zahlreich vorhandenen Nackenhaare, wenn ich das sage.
Darf ich an dieser Stelle die Sendung verlassen?
Für eine kurze Pause ja. Wir machen nämlich gleich weiter mit dem zweiten Block. Bis dann.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de und wir werden jetzt sportlich tatsächlich. Nach einer kurzen Ansage, wir haben heute leider doch kein Full House. Wir haben einen kleinen Patienten. Viele Grüße und gute Besserung an dieser Stelle, Hans-Peter. Wir sehen uns wahrscheinlich nicht, aber wir hören uns im Dezember dann spätestens. Oder vielleicht im November nochmal, wer weiß. Ich habe es gesagt, ich möchte gerne zum Sportlichen kommen, an die drei Herren, die noch mit mir weilen an diesem virtuellen Lagerfeuer. Wir haben ganz oft gehört aus verschiedensten Richtungen, ja, die Freiburger, die sind ja nur jetzt da oben, weil das Auftaktprogramm so super pups einfach war. Da wäre ja jeder Trottel da oben. Wenn Paderborn gegen die gleichen Mannschaften gespielt hätten, wären die ja Erster, um es übertrieben zu sagen. Und jetzt haben wir gegen,
Nee, die hätten ja gegen Freiburg verloren.
Stimmt, aber wir haben ja auch gegen Köln verloren. Von daher, ja.
Gegen Union.
Eigentlich will ich darauf raus, wir haben jetzt gegen Dortmund, Leipzig, Frankfurt und Werder 8 von 12 Punkten geholt. Und nun? Also die Theorie mit, die haben jetzt am Anfang alles gewonnen und jetzt wird es ganz übel, die ist im Moment ja ein bisschen widerlegt, oder sehe ich das falsch?
Ich finde es eher Blödsinn. Also man muss die Spiele immer einzeln betrachten, finde ich. Und du hast gegen Mainz diesen guten Moment von Höhler, der es 1-0 macht und gleich 2-0. Mainz, klar, keine Übertruppe, aber auch kann auch gut 0-0 ausgehen. Also ich finde es irgendwie müßig, darüber zu diskutieren wegen dem Auftragsprogramm und so. Ich meine, das einzig Gute, das du hast durch dieses Auftragsprogramm, und aber auch nur, weil es positiv war, es hätte ja auch genau das Gegenteil ausgehen können. Du hättest in Paderborn, wenn es blöd läuft, vielleicht verloren gegen Mainz 0-0. Dann stehst du mit einem Punkt da. Das sieht dann wieder doof aus. Ne? Also du kannst was Positives daraus ziehen, weil du dann selber irgendwann glaubst, wenn du irgendwie 7, 8, 9 Spieltage da oben drin bist, dass du wirklich so gut bist, dass du da hingehörst. Klar, macht keiner. Also jeder von uns weiß, am Ende wird der SC Freiburg nicht Vierter.
Sie werden so ja ein Dritter. Ja.
Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also du kannst da schon was draus ziehen, aber das kann dich tragen, aber es kann natürlich auch genauso nach unten gehen, ich meine.
Aber es zeigt doch, was möglich ist, dass der Saisonstart gelingt. Und das war ja oft unsere Schwäche, dass der Saisonstart nicht funktionierte, weil die Mannschaft recht neu war und es immer gedauert hat, bis die alle verstanden haben, was der Trainer will. Und dieses Jahr war es anders. Und dann ist einfach geil. Wir tun uns gegen, oder uns fällt es, glaube ich, einfacher, gegen starke Gegner zu spielen, als gegen schwache. Und insofern ist es doch genial, dass wir jetzt einen guten Auftakt hingelegt haben und jetzt einfach noch weiter gut mitspielen. Ich glaube, dass wir so aus den restlichen Spielen der Hinrunde noch 9 Punkte holen. Dann haben wir 30 Punkte aus der Hinrunde. Das ist eigentlich schon fast der Klassenerhalt. Ne? Das wär doch ein Traum.
Was man einfach nicht vergessen darf, und das wiederhole ich gebetsmühlenartig, wenn mich Leute fragen, mir war das nur, Es hat kein einziger Stammspieler diesen Verein im Sommer verlassen.
Ja.
Nimmst du da 3-4 Stammspieler raus, die du ersetzt durch Spieler, die das System nicht kennen, dann hättest du auch nicht diesen Saisonstart auch mit genau dem gleichen Spielplan nicht so hingelegt.
Ja.
Ja, ich glaube, das
Einzige, was... verlassen, Trifon.
Ja, ist ja wieder da.
Er ist wieder gekommen.
Und sitzt auf der Bank oder ist gesperrt. Skandalös. Aber ich glaube, ich bin da bei dir, Philipp. Das Einzige, was wahrscheinlich gleich gewesen wäre, wenn 4-5 Stammspieler gegangen wären, wäre unser überragender Auftakt im Pokal und auch gleich wieder Abschluss im Pokal gewesen. Das waren ja 2 Gordon-Spiele mal wieder. Deswegen der Mantel des Schweigens von meiner Stelle gerne darüber. Aber grundsätzlich finde ich einfach, also ohne das jetzt überbewerten zu wollen, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Einstieg in dieses Segment von mir völlig hundertprozentig ernst gemeint war, aber ich finde es immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, ja, das war ja ganz einfach für die und klar, die spielen ja gegen alle, die hinten drin stehen, bla bla bla. Also finde ich ein bisschen Quatsch. Klar, von Spiel zu Spiel denken, bin ich bei dir, Philipp. Und ich finde aber, wenn man das schafft, mit diesem Druck umzugehen, dass man die ersten Spiele gewinnen muss, weil das die direkte Konkurrenz ist, dann kann man da so einen Flow auch mitnehmen für die restlichen Spiele, die dann noch kommen in der Hinrunde. Sven, ist das nicht alles, was ich gerade erzähle, sowieso Quatsch? Weil irgendwann am Ende des Tages, ihr merkt, ich sitze in München, sowieso jeder gegen jeden gespielt hat am Ende der Saison.
Wenn jetzt noch Freunde der Sonne kommt. Ich hab ja, als der Spielplan veröffentlicht wurde und einige geklagt haben, mich gewundert, weil 18 Teams, 17 Spieltage, du kommst gegen jeden. Und ich bleibe dabei, dass ich einfach nicht an diese Nummer glaube, dass sozusagen die Schwere des Spielplans darüber entscheidet, wo du am Ende der Saison stehst, sondern dass es einfach damit auch zu tun hat, wie ein Verein verfasst ist. Also Beispiel, guck dir Köln an, da ist jetzt Bayer Lorzer weg und ich habe nicht auch nur annähernd das Gefühl, dass da auch nur ein Trainer auf dem Markt ist, der irgendwie besser ist. Und bei Bayer Lorzer habe ich in Regensburg relativ intensiv verfolgt für einen Coach. Zumal auch einen klaren Plan hat und der echt einen schweren Start hatte. Wenn ich das nebendran lege, Düsseldorf letztes Jahr, da ist der SC hingefahren. Ich weiß nicht, wie viele Punkte die Fortuna zu dem Zeitpunkt hatte. Es dürfte so von der Jahreszeit her ungefähr gleich gewesen sein. Ich glaube, Mitte November war das Spiel. Ja. Und da haben die irgendwie angefangen, 3 Spiele, dann haben die gegen uns gewonnen, haben gegen Dortmund gewonnen und haben dann noch irgendwas gewonnen und sind richtig gut in die Winterpause gekommen. Und dann gab es ja in der Winterpause diese Bestrebung des Geschäftsführers, den Trainer, also Friedhelm Funkel, den Vertrag im Sommer nicht zu verlängern. Am Ende musste der Geschäftsführer gehen. Und ich glaube, dass das eher zeigt, worum es geht für Mannschaften, die unten drin stehen. Dass es nicht darum geht, um die Frage, wie schwierig ist mein Startprogramm, sondern um die Frage, kann ich realistisch einschätzen, wie schwer dieses Startprogramm ist und was das bedeutet für den Verein und für das Team, wenn es ein Aufsteiger ist oder wenn es ein Team ist, das gegen den Abstieg spielen wird, also von dem du davon ausgehen kannst, wird gegen den Abstieg spielen und dann kommt sowas zustande. Beim SC kommen einfach viele gute Faktoren zusammen. Der SC hat lange Zeit kaum Verletzte gehabt. Wann gab es das mal? Die sind fast ohne Verletzten aus der Vorbereitung raus. Du hast einen ganz breiten Kader, das, wo alle gesagt haben, ist ein Nachteil, jetzt wird es eher zum Vorteil, weil du eben Spieler brauchst, weil es dir hilft an einigen Stellen. Ein Spieler, den ich oft kritisiert habe hier, Lukas Höhler, hallo, der kann Bundesliga. Das war mir bis zu der Saison nicht klar. Und der kann es richtig gut und hat da eine Rolle gefunden. Also Streich hat da ein Team gebaut, wo das alles passt. Wir reden ja mal wieder drüber, dass Luca Waldschmidt wieder von der Bank kommt momentan, sehr, sehr regelmäßig. Wir reden drüber, dass da eine Innenverteidigung passt. Und Philipp Lienhardt hat ein Riesenspiel gemacht, jetzt gegen Frankfurt am Sonntag. Wir haben mit Marc Flecken einen zweiten Torhüter, ich weiß nicht, so viele Bundesligisten gibt es nicht, die einen zweiten Torhüter haben, der die Qualität hat, die Flecken gegen Frankfurt und vor allem auch in Bremen gezeigt hat. Also da klickt momentan ganz, ganz viel. Und was echt dazu kommt, und ich habe das vorhin gesagt, als es darum ging, wie hat die Bank reagiert auf diesen Check gegen Streich. Dieses Team ist, ich hasse das vom Kopf her, unglaublich stabil. Du hast nie das Gefühl, dass die Mannschaft, klar gibt es diese Spiele, aber so diese engen Spiele, wenn sie vorne liegen, kannst du eigentlich sehr, sehr sicher sein, dass es auch heimgebracht wird. Weil sie dann diese 1-0-Führungen sind so, sind so sehr schöne Spiele für den SC, einfach für den Stil, wie diese Mannschaft auftritt und wie sie arbeitet und wie es dann dir dann fast unmöglich macht, ein eigenes Spiel aufzuziehen. Und du hast bei dem Spiel in Bremen gesehen, gelb-rote Karte, Unterzahl, und es war, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwo der Stecker raus ist. Du hast eher das Gefühl gehabt, dass es die Mannschaft beflügelt hat und nochmal angefeuert hat. Und so die ab der 5, also so nach der gelb-roten Karte hast du ein echtes Gefühl gehabt, diese Mannschaft ist im Spiel drin und die nimmt jetzt noch was mit hier. Also für mich war das nicht so vollkommen aus dem Blauen heraus, dass da noch 2-2 fällt. Klar, Bremen und Standards und so. Aber das war, die Mannschaft hat eine Stabilität und einen Glauben und eine Überzeugung, vor allem auch an ihre Qualität und an ihre Fähigkeiten, die ich in der Form lange nicht mehr gesehen, also ja, lange nicht mehr gesehen ist ein falsches Wort, aber die mich mit Blick auf diese Saison relativ sorgenfrei drauf gucken lassen.
Ja, ich habe so ein bisschen gemerkt bei dem Heimspiel gegen Leipzig, wo ich eigentlich nie, also da bin ich ja immer ein bisschen nervöser als sonst, einfach weil ich in Leipzig wohne. Und ich hasse, wenn meine Nachbarskinder mit diesen furchtbaren Trikots rumlaufen. Da hatte ich
nicht. Habt ihr von Alpha Tauri noch nichts gekauft? Die haben jetzt eine Motemarke, ne?
Nee, ich habe noch gar, ich trinke ja sogar Cola, also echte und so.
Herr Nagelsmann muss anscheinend immer die Klamotten anziehen. Es stand in seinem Vertrag drin oder so.
Es müssen alle immer die Klamotten anziehen. Es gibt eine Anekdote von Heinz Höher, hat mal einen Spieler betreut bei Leipzig, als sie noch in der 4. Liga oder 5. glaube ich sogar gespielt haben, und der ist dann gewechselt und dann wurde die Wohnung ausgeräumt und es wurden palettenweise Red Bull-Dosen rausgetragen, weil die einfach immer geliefert wurden und natürlich nicht getrunken wurden von ihm, sondern einfach immer in die Abstellkammer gestellt wurde. Nee, also Spaß beiseite, das war ein Spiel, wo ich normalerweise vorher immer denke, okay, krasse Mannschaft, körperlich einfach nicht das, was uns hundertprozentig liegt. Werner trifft gefühlt immer gegen uns, also so hurra. Und da hatte ich nicht eine Sekunde das Gefühl bei dem Spiel, jetzt zu Hause, da geht irgendwas schief. Das war super konzentrierte Leistung, sogar als der Anschlusstreffer, der war eh schon zu spät, aber naja, gefallen ist, habe ich nicht gedacht, so okay, ja, jetzt wird es doch nur ein Unentschieden. Das war einfach super souverän vorgetragen und das war halt auch wieder ein Spiel gegen eine Mannschaft, die normalerweise und stand jetzt ja aktuell auch nicht hinter uns steht in der Tabelle, also bin ich schon bei euch. Das ist sehr, sehr schön anzuschauen. Aber Dominik, ist das trotzdem noch unser SC, wenn wir jetzt Spiele gewinnen mit mehr Ballbesitz? Gegen Frankfurt zum Beispiel.
Klar, warum? Also, ja, ich weiß nicht. Warum nicht?
Jetzt,
also,
wo wir uns daran gewöhnt haben, dass das nie funktioniert. Plötzlich ja, funktioniert schon. Auch das.
Es ist ein Stück weit eine neue Qualität und der Sven hat wunderbar, also das ist ja schon SC-reif, was du da ausgeführt hast, Sven. Wunderbar zusammengefasst, was so die aktuellen Stärken sind, was ein SC gerade ausmacht. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist das einfach ein weiteres Qualitätsmerkmal, wenn wir jetzt auch mit mehr Ballbesitz als der Gegner Spiele gewinnen. Aber man darf nicht übersehen, dass, also man darf jetzt nicht glauben, es ist alles rosig. Also wir haben genug Spiele, Paderborn war vorhin schon mal Thema, hätte man eigentlich auch verlieren können, müssen so. Wir haben gegen Union Berlin zweimal verloren. Das ist, finde ich, schon auch echt enttäuschend, dass man gegen den Gegner hintereinander zweimal verliert und da nicht dann vielleicht auch ein Rezept im zweiten Spiel findet, um den zu besiegen. Also da muss man schon auch sagen, es ist jetzt nicht alles wunderbar und wir marschieren da irgendwie durch die Liga, sondern jedes Spiel ist ein Fight und es wird grandios gut angenommen. Und jetzt gucken wir mal, wie das so weitergeht und sammeln halt einfach weiter die Punkte. Aber ja, momentan habe ich schon auch so das Gefühl, was soll uns eigentlich noch aufhalten? Ist ja einfach gerade geil.
Michael, kurz der Hinweis, wenn du 11 gegen 10 spielst, weil Gelson mal wieder ein Fernandes gebaut hat, dann ist es normal auch so, dass du mehr Ballbesitz einfach hast, weil die eine Mannschaft eher guckt, wie sie mit dem Mann weniger verteidigt und die andere eben gucken muss, wie sie mit dem Mann mehr Situationen kreiert, in der sie die Überzahl nutzen kann.
Vielleicht an die neuen Hörer unter euch, sollte es sie geben, hallo erstmal. Mein Lieblingsemoji ist der zwinkert, sollte ich vielleicht dazu sagen, weil mehr Ballbesitz heißt in dem Fall konkret 51%, hätte man vielleicht dazu sagen sollen.
Das hatte ich nicht auf der Pfanne.
Das sind ja Pepsche Ausmaße.
Ja, Wahnsinn.
Tiki-Taka-le sozusagen.
Genau, der Running Gag der letzten Monate war ja einfach, eigentlich seit dem Düsseldorf-Spiel in der letzten Vorrunde, das du eben auch schon angesprochen hast, dass wir es nicht schaffen, gegen eine Mannschaft gut auszusehen, wo wir wirklich signifikant mehr Ballbesitz haben. Also Düsseldorf vorige Saison, Nürnberg vorige Saison, gibt es da Beispiele ohne Ende. Und
Was?
plötzlich hast du
Gut
das Gefühl,
weit.
ja, im Hinspiel, wo wir frierend im Frankenstadion standen, Herr Schneider,
Das
und
war
froren wie die
super.
Schneider, das war überragend. Das war ein Spiel, da hätte ich lieber Geld dafür bekommen, als eine Karte zu kaufen, ganz ehrlich. Nee, also es ist so ein bisschen ein Running Gag, dass wir es nicht schaffen, Spiele in den letzten Monaten Spiele zu gewinnen, indem wir mehr Ballbesitz haben, auch mal mehr als 51%. Deswegen habe ich gedacht, ich mache den Scherz mal. Hat wunderbar funktioniert. Gut übrigens noch als Treppenwitz, dass ich diese Woche als Gagschreiber arbeite, aber muss ich ja keinem erzählen. In diesem Sinne, wir haben jetzt besprochen, wir haben sieben, nein, verrechnet, 8 Punkte aus 12 möglichen gegen Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Werder und so weiter gehört und spielen jetzt zweimal auswärts, in einer Spielzeit, in der so viele Sachen passieren, die normalerweise nicht passieren bei uns und wir quasi so ein bisschen das Gegenteil von dem Hast du Scheiße am Fußspruch von Andi Breme sind. Muss man sich da jetzt besonders Sorgen machen oder sollte man sich eher freuen, dass man sagt, jawohl, die nächsten Serien, die reißen, wir gewinnen jetzt einfach zweimal auswärts hintereinander innerhalb von einer Woche?
Also ich glaube nicht, dass sie in Leverkusen und Gladbach gewinnen. Hey, schwierig, schwierige Spiele. Aber wie gesagt, jetzt so für diese Wochen ist es gut, das Polster zu haben und keine Angst zu haben, dann irgendwie punkten zu müssen, weil es sonst irgendwie düster aussieht. Also, und alles, was du mitnimmst, alles, was du bei diesen zwei Spielen, ich meine, letztes Jahr in Gladbach, das war ja okay, 1-1. Warum? Also, Gladbach bin ich noch nicht überzeugt, dass die da so durchmarschieren und Leverkusen ist auch eine Wundertüte. Sollte eigentlich fast dem SC liegen, dieses Spiel da in Leverkusen, wobei Leverkusen halt schon eine
Sag mal, in
wahnsinnige
Leverkusen hat man das
Mannschaft hat.
letzte Mal was geholt, als Robin Dutt abgeschossen haben, oder?
Ja, also
Letzte
ich
Mal,
glaube,
als ich
unter
da
Streich
war.
haben sie dort gewonnen.
Ja, unterstreicht direkt dann diese Saison da, aber die erste, aber ansonsten war
Genau.
das doch immer sehr trist.
Ich
Letzte
war mal
Saison war
dort,
es
da haben wir
die
1-1 gespielt.
Wobei,
Aber
eins muss man schon nochmal erwähnen, der SC muss nächstes Jahr in der Champions League spielen. Weil wenn du ein neues Stadion bauen musst, dann brauchst du die Millionen aus der Champions League, um das zu finanzieren. Also nochmal ein neues Stadion. Bei dem alten darfst du ja nur unter der Woche bis 16 Uhr spielen. Deshalb muss der SC ein zweites neues Stadion bauen und das machen wir dann mit den Millionen aus der Champions League kommende Saison.
dann geht wieder die Standortfrage los, da freue ich mich jetzt schon drauf. Am besten direkt unter diesem 5G.
Europapark, Europapark. Der Europapark. Europapokal oder so, das wäre doch.
Ja, Champions League hat auf jeden Fall auch den Vorteil, dass man sich diese komische Qualifikation spart, die man dann eh nicht schafft. Spaß beiseite.
Also der SC baut einfach nochmal ein neues Stadion von den Millionen, die er von der UEFA bekommt und eins, wo er dann auch abends spielen darf oder so.
Ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Ich hoffe wirklich, dass das nur so ein Moment war, der mich ein paar Lebensjahre gekostet hat, dieser Schocktag, und so ein kleiner Schildbürgerstreich ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht Absicht war von dieser lustigen Bürgerinitiative da. Ja, wir haben aus Versehen die alten Unterlagen eingereicht. Ich hoffe, dass das ausgestanden ist und dass dann nicht noch irgendwas nachkommt, weil letztlich ist es zwar so, dass dieses Gericht gesagt hat, ja, wir haben da wohl mit falschen Werten gearbeitet. Soweit ich aber richtig informiert bin, heißt es das nicht, dass das jetzt alles sofort zurückgenommen ist, automatisch. Das wird trotzdem zu so einer komischen Hauptverhandlung kommen, im schlimmsten Fall.
Genau. Genau so ist es. Also das heißt, es ist so was wie ein Ersturteil, kann man es praktisch nennen. Also sozusagen wie ein Vorurteil wäre ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber man muss abwarten, sozusagen, wie dann das Haupturteil, das ist kein Haupturteil und auch nicht bindend, was da jetzt steht, sondern das ist sozusagen eine Vorentscheidung. Also eine erste Entscheidung, die aber nicht jetzt sozusagen geltendes Recht überführt wird erstmal, weil der Hauptverhandlung dann noch ausstehen.
Von der man, muss man vielleicht dazu sagen, schon davon ausgehen könnte, dass die gut ausgeht, um das jetzt mal sehr
Ja,
vage zu formulieren.
das Gericht ist ja relativ schnell zurückgerudert, von wegen man hätte sich vertan in Vorschriften und hätte noch nach alter Gesetzeslage wohl geurteilt oder dieses Urteil veröffentlicht. Wie hat ein Kölner Manager meinte mal ruhig. Ganz ruhig. Und ich glaube, das trifft es ganz gut an der Stelle. Also solange da kein Urteil da ist, einfach mal Luft anhalten und gucken. Ansonsten Premiere in Freiburg, Champions League Mittwochmittag 15 Uhr. Mal gucken, wer Zeit hat.
Gibt es nicht sowieso schon neue Anstoßzeiten in der Champions League? Es ist ja eh jetzt schon mit frühen und späten Spielen. Da kann man ja einfach noch ein früheres Spiel.
Ja, ich habe ja damals nach dem Urteil getwittert, es gibt dann demnächst bei Sky ein spezielles Paket, Sky SC Freiburg Bundesliga, nur mit Spielen außerhalb der Abendzeit und Sonntag morgens und ja.
Wenn man sich die Vorrunde mal anschaut bis jetzt, hat es ja meistens sogar, hätte ja meistens geklappt.
Und das Geile ist, wenn du die Spiele, die mittags laufen, auf Sky Go schaust, dann siehst du sie zur Abendzeit, wo die anderen Spiele parallel sind.
Wenn überhaupt, ja. Ach, naja, ich finde es so schön, dass wir einfach ich sag's immer wieder gerne, die Tabellensituation macht gute Laune, wir sind Vierter, immer noch. Und Länderspielpause ist dann auch gar nicht so schlimm, weil da kann man sich noch eine Woche länger drüber freuen. Wir machen nochmal eine kleine Schleife um den zweiten Block, weil ja bald auch Weihnachten ist, habe ich heute gehört bei der Arbeit, und hören uns gleich nochmal wieder. Bis dann.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Es ist November im Füchseltalk und es ist nicht kalt. Wir freuen uns immer noch wie warme Schnitzel über die Tabellenführung der Herzen, den vierten Platz. Und wir möchten sprechen kurz über das Vorbereitungs- bzw. Testspiel, was ja heute war. Weil, was passiert, wenn man zu viele Spiele hat? Die sind alle sauer und wollen unbedingt spielen. Philipp, haben Sie dein Herz erwärmt heute, die Ersatzspieler? Oder war es eher so, dass du gedacht hast, ja, warum fahre ich da hin und gucke bei St. Gallen gegen Freiburg an?
Naja, also ich bin ja schmerzbefreit, was Fußball betrifft. Also ich habe schon viel scheiß Fußball gesehen. Deswegen dachte ich mir auch, an einem Donnerstag bei 4 Grad kann man sich mal Freiburg gegen St. Gallen angucken. Nee, so, die haben in 10 Minuten von mir mit dem Auto entfernt gespielt und da dachte ich mir, jetzt guckt man sich mal an. Ging 0-0 aus. Waren viele, viele Nachwuchsspieler. Die einzigen Stammspieler, also der allereinzige Stammspieler waren Heinz und Günther, die gespielt haben. Grifo und Franz kamen ja in letzter Zeit mehr von der Bank. Der Rest waren wirklich alles Ersatzspieler oder zweite Mannschaftsspieler und die haben dann ein bisschen kicken dürfen. Rave, Terrazino und so. Das war auch okay, war ein furchtbarer Acker, also ein furchtbarer Platz. Und du hast es wahnsinnig angemerkt, wie schwer sich die Spieler damit getan haben. Wie oft dieser Platz, auf diesem Platz der Ball versprungen ist und so. Ging auch 0-0 aus, war okay. Also war ein Testspiel und das hast du gemerkt. Manche Testspiele kann man sich echt gut angucken, das war keins davon.
Aber 0-0 wahrscheinlich, weil auch Flecken von Anfang an gespielt hat, oder?
Ja, der hatte nichts zu tun.
Ah, okay, schade.
Hoffentlich hat er sich nicht verletzt, weil er so gefroren hat.
Ja. Aber er hatte ein paar Flecken auf dem Trikot.
Hervorragend.
Weiße Weste bei
auf
Flecken.
Seiner weißen Weste, ja.
Ihr wisst ja, es gab mal die Werbung, wer Spaß hat, hat auch Flecken.
Ja. Ich bin ein Freund der Rechtschreibung.
Ich habe über Schrift gelesen über Flecken. Flecken lässt sie nicht leicht entfernen. Ja. Das
hat der Kicker geliefert, das war stabil. Also muss man schon loben.
Ja, das war gut.
Verstehst du jetzt erst. Ich habe das auch gelesen und ich dachte mir so, hä, okay, aber jetzt verstehe ich den Witz. Oh Leute, ey.
Ja. Tja, also manche Gagschreiber machen einen besseren Job als der Herr Schröder offensichtlich. Mark Flecken, um das nochmal klarzustellen, mit 3 Spiele gespielt, Durchschnittsnote 2,0 im Kicker, einer der besten Torhüter der Liga.
Ja, der
seid beste. Ihr, ja, seid ihr auch so froh, dass ihr nicht mehr nach Namen Kronenberg heißt? Weil der ja wohl entscheidet, was Streich gesagt hat, wer spielt, weil der ist näher dran.
Also du, wenn ich den Job könnte, würde ich ihn, glaube ich, machen. Also das wäre nicht Thema.
Ungefragt würde ich es auch machen, aber im Moment gerade
was du, nee, ich glaube, die Regelung ist relativ klar. Schwolo hat nochmal verlängert vor der Saison. Also Schwolo hat jetzt vor kurzem nochmal verlängert um ein Jahr, dass er jetzt auch Ablöse bekommt. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass man da ein Fass aufmacht. Flecken ist einer, der recht selbstbewusst ist. Also es war wohl so, dass er letztes Jahr in der Mixed Zone, in Augsburg war, glaube ich, das Spiel, wo er gespielt hat. Das letzte Spiel, vorletzte. Also auf alle Fälle das Spiel, wo er gespielt hat, war er in der Mixed Zone. Nach dem, was ich weiß, klang er schon so recht zuversichtlich, dass er nächstes Jahr die Nummer 1 in Freiburg sein wird. Ich glaube, das war die Phase, wo man noch davon ausging, dass Schwolo im Sommer gehen wird. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was sich an der Situation geändert hat. Also der SC hat eine 1A und eine 1B. Oder eher eine 1A und eine 1AA, weil das war absolute Klasse. Also das war Bundesliga-Niveau ohne jeden Zweifel. Und zwar gehobenes Bundesliga-Niveau, was er da gezeigt hat. Aber das ist eine Diskussion, die machst du doch nicht freiwillig auf. Also das ist eine Flanke, die eröffnest du nicht und setzt jetzt Schwolo auf die Bank, weil der jetzt seit Jahren stabil und richtig gut ist. Und machst es auf, weil deine Nummer 2, die 2 bitte immer in Anführungszeichen sehen. Ich weiß, das Trainerteam kommuniziert es komplett anders. 2 gute Spiele gemacht hat. Also das wäre totaler Wahnsinn. Also du hast so viel Ruhe in dem Team momentan drin und so viel Geschlossenheit, dann machst du doch so eine Diskussion nicht auf.
Zumal es ja schon 3 Spiele waren, nur zur Korrektur noch.
Ach, es war ja Pokal, ne?
Genau.
Ja, aber ich finde es auch übertrieben. Ich meine, manchmal, wenn man das so gelesen hat, denkt man sich, ja gut, der Schwolo, der muss ja eine Grottensaison spielen, ne? Es stimmt ja einfach nicht.
Genau.
Das ist, also der Schwolo ist ein guter, stabiler Torhüter, dem man auch ein bisschen was zu verdanken hat, dieser Move im Sommer zu sagen, ich verlängere, damit der Verein auf jeden Fall Geld kriegt, wenn ich gehen sollte. Den macht auch nicht jeder mit. Und der spielt eine gute Saison, ist, glaube ich, wichtig im Gefüge. Und den mache ich, also dieses Fass mache ich mir nicht auf, weil der Ersatz seinen Job gemacht hat und 2 gute, 3 gute Spiele gemacht hat. Die hat er wirklich gut gemacht. Ist auch wahrscheinlich ein guter Torhüter. Können wir froh sein, dass er da ist. Ich habe auch irgendwo gelesen, ja, die Meinung war schon in Freiburg, wenn Schwolo gehen sollte, dann wird auch keine Nummer 1 sozusagen verpflichtet, sondern Flecken und dann eher halt eine Nummer 2 verpflichtet. Aber dieses Fass machst du dir nicht auf. Warum auch? Also ich hatte das Gefühl, manchmal wissen die Medien selbst im Erfolg nicht, was man über Freiburg berichten soll. Und dann schreibst du halt irgendwie sowas daher.
Ja, ist doch auch schön. Und auch schön ist, dass wir uns alle wieder einig sind im fröhlichsten Podcast aller Zeiten. Ohne Konfliktpotenzial sind wir wieder alle einer Meinung, wäre Quatsch, dieses Fass aufzumachen. Ich muss aber auch
sagen, ich finde den VAR weiterhin scheiße.
Jetzt habe ich gerade so schön, oh Mann, es ist alles schlimm. Alles ist schlimm.
Sinnlichkeit und Einvernehmen und sonst was. Nichts da.
Wir haben ja gleich noch ein Thema.
Still not loving video referee. Ja.
Zum Glück habe ich für das beste Thema gleich für den Schluss aufgehoben. Da sind wir wieder einer Meinung. Aber ich würde es doch ganz gerne rund machen mit dem Testspiel, Philipp. Du hast also nicht das Gefühl, dass sich einer da monstermäßig aufgedrängt hätte. Oder, mal ganz absurde Frage, ist es vielleicht einfach so, dass man bei so einem Testspiel mit der C-D-Mannschaft, B-C-Mannschaft sagen kann, ja, vielleicht haben die jetzt einfach das Problem, dass sie nicht eingespielt sind, was wir normalerweise mit der A-Mannschaft haben, wenn Leute gehen und Leute kommen.
Ja, also erstmal wird da wahnsinnig viel durcheinander gewürfelt. Da spielt auch ein Rave auf einmal Rechtsverteidiger, wo er ja in der Liga nie spielen würde. Gut, er spielt ja sowieso nicht im Moment, aber er würde wahrscheinlich in der Liga auch nicht spielen. Da wird wahnsinnig, wahnsinnig viel durcheinander gewürfelt. wegen den Positionen. Auch ein Terrazino hat Sturmzentrum gespielt.
Ich weiß nicht, ob es gewürfelt ist, aber die raus und letztlich ist Bewegungstherapie.
Ja, okay. Ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wie die Freiburger heute Morgen im Bus saßen und jetzt gewürfelt haben, wer wo spielt.
Du zeig mir ein Testspiel in den letzten 10 Jahren irgendeines Vereins, von dem du irgendwas ableiten konntest.
Nee, sehe ich auch so. Also das ist letzten Endes nur vielleicht auch, naja, da lässt du halt die spielen, klar, die wollen auch mal kicken. Also ja, klar, die lässt du spielen, ist genau dafür da. Früher war das ja schon so, dass du dann eher versucht hast, dass deine Mannschaft im Fluss bleibt sozusagen. Das ist ja jetzt durch die vielen Nationalspieler einfach nicht mehr gegeben, weil ja die halbe Mannschaft eh weg ist. Und da lässt du halt die zweite Mannschaft kicken, also nicht die zweite Mannschaft, sondern halt eher die B11. Die sollen Fußball spielen, die sollen für den Fall, dass sie doch reinrutschen, wenigstens ein paar Minuten in den Beinen haben. Oder vielleicht der eine oder andere tatsächlich sich bei einem anderen Verein ein kleines Bewerbungsschreiben hinschreiben können. Letzten Endes ist es oft ein bisschen wertlos, so weil du ja kein Gegner hast, der macht ja genau das Gleiche. Und dann laufen da auf einmal auch irgendwie Leute aus der zweiten Mannschaft rum und so. Also es ist einfach so ein bisschen, ja. Die sollen kicken sozusagen. Aber das Ergebnis und wie es auch läuft und so ist wirklich zweitrangig.
Aber darf ich noch mal kurz auf eins hinweisen? Und das ist für Freiburger Verhältnisse wirklich, wir reden von einer Luxussituation. Wir sind in der Länderspielpause. Wir reden hier, als wäre das eine BL von Spielern, die keiner kennt. Ich habe mir gerade mal die Aufstellung geholt. Und das zeigt dann eben auch, was für ein Kader der SC dieses Jahr zur Verfügung hat. Marc Flecken, Manuel Gulde, Mike Franz, Marco Terrazino, Carlo Bukalfa, Jori Graveche, Rom Gondorf, Dominik Heinz, Christian Günther, Vincenzo Grifo und Marvin Pieringer. Da sind mal locker 8 Spieler dabei, die ich jederzeit auch in der Startelf sehen könnte, in der Bundesliga, ohne auch nur drüber nachzudenken. Oh, da fehlen aber ganz schön viele, dass der spielt. Und das zeigt schon, über was für einen Kader und über was für eine Tiefe und was für eine Qualität der SC dieses Jahr einfach verfügt. Und was es schon, wie soll ich sagen, was ein Nachteil war, wo man am Anfang lange drüber geredet hat, was für ein Nachteil das sein kann. Ich glaube, mittlerweile ist man da gar nicht mehr so traurig drüber an einigen Stellen, dass der Kader dann doch relativ dick besetzt war.
Könnte das vielleicht dann doch ein Grund sein, Philipp, dass jemand nicht auf der Position spielt, auf der er normalerweise spielen würde, aber eben nicht spielt, weil jemand anders besser ist, in Anführungszeichen gerade. Weil man eben sagt, ja, jetzt probieren wir halt mal eine andere Position für dich, vielleicht kannst du ja Rechtsverteidiger.
Ja, klar, natürlich, aber es ist halt schon, klar kannst du es probieren, aber ich finde es immer schwierig in so einem Testspiel, wo du halt auch nie weißt, also wie sehr wirst du gefordert vom Gegner? Wie gesagt, Flecken hatte in der ersten Halbzeit also so gar nichts, also überhaupt nichts zu tun. Zum Beispiel, und dann in der zweiten Halbzeit Tiede hatte ein, zwei mehr Aktionen gebraucht. Aber ich finde es immer schwierig, so Testspiele. Ich finde das, ja. Und spätestens da mit den Einwechslungen war es dann so ein bisschen, also da kam ja nur Spieler aus der zweiten Mannschaft dann rein, da war es dann so ein bisschen. Da wurde es dann nochmal mehr B11. Natürlich hast du recht, die erste A11, da sind schon ein paar Bundesligaspieler dabei, die haben auch ihre Bundesligaspiele gemacht, auch in Kiefen natürlich. Den siehst du dann auch. Der hat dann schon rausgeragt mit ein, zwei Aktionen. Aber ist natürlich schon, also klar, der Eindruck in der zweiten Halbzeit war dann, wenn dann alles eingewechselt wird. Auf einmal hat der Kollege Sandrino Braun-Schumacher, der meiner Meinung oder meiner Erinnerung nach immer Sechser gespielt hat, oder wenn ich die zweite Mal gesehen habe, auch teilweise Innenverteidiger, der durfte dann auf einmal Stürmer spielen. Deswegen meinte ich so ein bisschen, ja, vielleicht haben sie es irgendwann auch mal ausgewürfelt. Das war so ein Move, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich fand es ganz nett. Ich habe dann auch erfahren, der kommt aus der Nähe von Pfullendorf, der war auch mal dort. Sowas machst du manchmal in der Kreisliga, wenn du irgendwie sagst, so einen älteren, verdienten Spieler, komm, darfst du mal noch mal 10 Minuten vorne reinstehen, vielleicht fällt dir ja einer vor die Füße. Fand ich nur ganz witzig, diese Vorstellung, aber ich habe auch ein Bier.
Hat der Golds mal gegen Dortmund gespielt in der ersten Liga, tatsächlich für uns. Nee, also kann man zusammengefasst einfach sagen, wir haben schon mal gegen St. Gallen gespielt und es hat mehr Spaß gemacht, aber da ging es ja erstens auch noch um den UEFA Cup und zweitens hat da Sebastian Kehl noch gespielt. Lang, lang ist es her.
Jürgen Klinsmann war auch dort.
Ach, ja, der Hertha-Berater, der hat gescoutet.
Ja, der ist doch aber auch, der Sohn spielt auch dort.
Ah, bei St. Gallen, ja. Ah. Ja. Ja. Ah. Dachte ich gerade, der Sohn spielt bei Pfullendorf? Nee, das war ja nur in Pfullendorf.
Ja. Ah, der alte Denkfehler.
Ja, Denkfehler, mein zweiter Vorname. In meinem Zeugnis in der ersten Klasse stand, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, daran hat sich nicht viel geändert, deswegen habe ich mir das schönste Thema, bei dem wir alle einer Meinung sind, bis zum Schluss aufgehoben. Ich finde, es ist mal wieder an der Zeit für die Rubrik am Ende der Sendung, wir preisen Nils Petersen aufgrund verschiedener Dinge. Ich in erster Linie erstmal für das 1:0 in Bremen oder für das erste Tor in Bremen, wo er erst den Torwart überragend anläuft und dann mega konzentriert, fast schon in Zeitlupe abschließt. Überragendes Tor. Und das ist für mich wieder so ein Tor, wo ich sage, ja, das ist kein Zufall, dass er bald Joachim Löw eingeholt hat als Rekordtorschütze vom SC. Offene Frage, findet ihn jemand nicht so toll wie ich? Ich glaube nicht.
Man nennt ihn ja auch den, man nennt ja Robert Lewandowski ja auch den Petersen Münchens, muss man mittlerweile sagen.
Den Petersen des kleinen Mannes, ja.
Ja, den Petersen für, also die Bayern haben ja den Petersen für Arme und der SC hat den richtigen Petersen. Ich glaube, so kann man es irgendwie zusammenfassen. Wenn wir bei Preisungen von Situationen sind, dann wirklich das Tor gegen Frankfurt. Dieser Laufweg, um da einfach dann frei zu stehen, dieser Instinkt, sich da fallen zu lassen, rauszugehen. Und dann das Ding so zu verwerten, technisch ins lange Eck. Ich finde, der Typ ist ein totales Phänomen, weil eigentlich geht es mir so, das könnt ihr mich gleich steinigen, dass ich immer wieder denke, also vor der Saison war mein Gedankengang, du kannst Niederlechner nicht gehen lassen, ohne ein Backup zu haben, weil Petersen 34 Spiele von Anfang an, das Niveau, das gegen den Ball, nee, sehe ich nicht. Und also bei mir ist es so ein Stück weit wie früher mit Julian Schuster. Bei Julian Schuster hast du immer gedacht, ja, den nächsten Schritt, den packt er jetzt nicht mehr. Und ja, und nochmal ein Jahr und kriegt er das wieder hin und dann war er irgendwann wieder da. Und Petersen ist Jahr für Jahr da und Jahr für Jahr in der Form da. Also die mich immer, also die, was mich, diese Kontinuität, mit der diese Leistung auf den Platz bringt, ist wirklich das, was mich immer noch Woche für Woche erstaunt. Und was für mich irgendwie auch nicht irgendwie normal wird in irgendeiner Form, sondern was für mich immer noch, ja, also bei mir ist es so, ich warte eigentlich Monat für Monat drauf, so nee, Nils, war irgendwie nix und gegen den Ball sieht es auch scheiße aus, sein Laufverhalten und so, aber der Junge, vielleicht ist er einfach wirklich so gut, wie er ist und das ist totaler Wahnsinn für einen SC, so einen Spieler zu haben, so einen Spieler zu haben, der sich dem Verein so verpflichtet fühlt und verbunden fühlt und ja, diese Symbiose mit Team, Verein, Trainer und all das zu haben und der so seine Leistung abruft, weiß nicht, in der Geschichte, in der Bundesliga-Geschichte des SC, fallen wir vielleicht noch zwei ein oder drei ein, die ich auf die Ebene stellen würde, vielmehr nicht.
Nämlich, ganz knallhart nachgefragt.
Boah, das ist jetzt brutal. Also Julian Schuster könnte für mich auf alle Fälle auf die Ebene.
Und Levan Kobiaschwili.
Kobiaschwili. Ein Stück weit auf Sascha Rita noch und dann ist echt Feierabend.
Ach, wie schön. Wir sind immer einer Meinung, obwohl wir es gar nicht immer wissen vorher.
Ich würde gerne noch Garan Dembélé in die Runde werfen. Ne?
Der bulgarische Torschützenkönig. Ja. Handgescoutet von Dirk Dufner.
Ja, die hatten ja die gleiche Frisur.
Wobei man sagen muss, das YouTube-Video von Dembélé damals war toll, als er kam. Das war echt toll.
Naja, vielleicht hat er einen besseren Cutter gehabt als Sami Kutu. Philipp, zurück zum Thema. Nils Petersen.
Ja, natürlich. Nils Petersen. Ich schwärme von ihm. Also, dass er da geblieben ist, ist für mich immer noch mehr wert als jedes Tor, das er schießt. Dieser Move in dem Geschäft, in der Phase, der geht nicht mehr. Und das ist schön. Und der SC zieht solche Leute immer so ein bisschen auch an, finde ich, mit seiner Art und Weise. Also Schuster ja genau das Gleiche. Klar, Schuster war jetzt nicht auf dem Niveau, dass du sagst, boah, der hätte jetzt auch, keine Ahnung, nochmal zu Wolfsburg gehen können oder so. Klar, Schuster hatte auf seiner Spitzenzeit Angebote.
Klingt aber ein bisschen nach einer Beleidigung. Der ist so gut, der könnte auch zu Wolfsburg gehen.
So hassen können wir doch einen Spieler seltener.
Naja, also ja, also Petersen hat vielleicht nicht...
Du meinst, er hätte auch einen Felix Klaus machen können.
Für Bayern München, Borussia Dortmund oder so, eher so eine Kategorie drunter. Auf jeden Fall gehaltstechnisch, das meinte ich. Aber klar, dass er geblieben ist, wie es jetzt läuft, diese Geschichte mit diesen dauernden Einwechslungen und sofort hat es geklingelt und so. Das dann ja fast zu einem Running Gag wurde dann in der Saison nach dem Aufstieg. Und wie er sich jetzt einfach nochmal verbessert und vorangeht und auch wie er sich in dieser Rudelbildung am Sonntag verhalten hat, alle auseinandergescheucht hat und gesagt hat, kommt, hört auf mit dem Blödsinn, lasst es und so. Wie er auch immer wieder die Spieler erinnert, dass man auch in den Gästeblock läuft, wenn man verloren hat. Das sind alles so Sachen. Petersen, der uns bestimmt zuhört. Geil, dass du da bist.
Und übrigens wisst ihr, was er gesagt hat, um die Rudelbildung aufzulösen? Jungs, Füchse sind gar keine Rudeltiere. Okay. Dominik, ein abschließendes Wort von dir zu Nils Petersen oder willst du die harmonische Runde sprengen und sagen, ja, der ist schon gut, aber der Ronaldo wäre besser?
Na, Schmarrn. Ich lasse nichts auf Nils kommen so, und ich feiere ihn allein dafür, dass er sich nicht aufgibt, obwohl so jemand wie Lukas Höhler ihm zeitweise vorgezogen wurde. Also auch das, da großen Respekt und saugeil und der knackt den Yogi-Rekord noch.
Klar, ja, das wäre schlimm, wenn nicht, weil da fehlt nicht mehr allzu viel. Ich glaube, wir haben uns vorhin besprochen, ein Tor fehlt, glaube ich, noch zur Einstellung des Rekords. Ja, Sven, bitte.
Es gibt ja immer so diese prägenden Momente, so nach dem Motto, wo warst du, als die Mondlandung war, wo warst du bei was auch immer, und für einen SC-Fan ist es, glaube ich, echt, wo warst du, als du erfahren hast, dass Nils Petersen fest zum SC Freiburg wechselt nach dem Abstieg. Boah, ich glaube, da kann sich jeder noch dran erinnern, wo er war, als er das erfahren hat.
Und das werden wir jetzt gleich testen, weil ich weiß es tatsächlich noch und das ist witzig. Deswegen sage ich es als letztes. Sven, du hast das Thema aufgegriffen. Bitte, wo warst du, als der SC den Wechsel von Nils Petersen verkündet hat?
Ich war damals für eine längere Zeit in Urlaub und die Kater Werder hatte mir eine WhatsApp geschrieben, Petersen fix zum SC. Ich war da im Funkloch, nichts mitbekommen und irgendwann poppt diese WhatsApp auf. Und es war ein Sonntagmittag, das weiß ich auch noch, es war Sonntagnachmittag, 2015 war das, und wir sind da echt ein paar Tränen runtergelaufen. Der so kühle und so beherrschte und distanzierte und so, das war der Moment, Gänsehaut, Tränen, fix und alle in dem Moment.
Dominik, weißt du es noch?
Also auf den Ort komme ich gerade nicht mehr, ich überlege noch scharf, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall stark in Jubel ausgebrochen bin, aber wo ich war, wüsste ich tatsächlich nicht, ich fühle mich ein bisschen schlecht, Sven.
Sollst du auch.
Wusste nicht, du wirst gleich sehr lachen, wenn ich erzähle, wo ich war, aber erst nochmal, Philipp, du weißt es garantiert noch.
Ich saß bei meinem besten Kumpel auf dem Sofa und habe danach mit ihm eine kleine Party gefeiert, der allerdings Bayer Leverkusen-Fan ist, was so ein bisschen abgewertet hat.
Oder aufgewertet. So, jetzt haltet euch fest. Ich war im Stadion von Red Bull Salzburg und bin schreiend eskaliert und alle haben mich angeschaut, was ist denn mit dem los? Man muss dazu sagen, ich war da nicht als Fan oder so, Gott bewahre, ich habe da gearbeitet und hatte danach das Gefühl, ja, cool, Emotionen ohne Ende. Und du warst der einzige richtige Fußballfan heute in diesem Stadion. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne und gleichzeitig völlig skurrile Situation, in so einem halbjährigen österreichischen Stadion sich über was zu freuen in der Vorbereitung in Deutschland.
Ganz ernsthaft noch bitte an die Hörer. Schreibt mal bei Twitter oder ihr kennt uns ja alle, da schreibt uns mal, ob ihr noch wisst, wo ihr wart. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich fand das ein unglaublich prägende Moment. Also es gibt so wenig Momente, die mich so geprägt haben meiner SC-Zeit oder die mir so genau erinnerlich sind wie dieser.
Das ist eine sehr gute Idee. Eine sehr, sehr gute Idee und ein sehr, sehr schöner Schluss. Also schreibt uns eine Postkarte, wenn ihr rausfindet, wo wir wohnen. Natürlich nicht, sondern schreibt uns bitte auf Twitter @füchsle_talk, Füchsle natürlich mit UE. Wir sind da sehr international aufgestellt. Schreibt uns eine Direktnachricht. Die sind meines Wissens noch offen oder ich mache sie wieder auf. Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht machen wir da sogar ein kleines Special mal draus. In diesem Sinne, ich habe gesagt, es hört harmonisch und mit guter Laune auf. Und so wollen wir das doch alle. Das war's für diese Ausgabe und wir hören uns garantiert bald wieder. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei und gebt uns diverse 5 bis 20 Sterne Bewertungen bei den 100.000 Portalen, auf denen ihr uns mittlerweile finden könnt. Macht's gut, ciao.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Der Füchsle-Talk. Die Analyse.
Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert.
Die Vorschau.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
Der prüfende Blick.
Die Stimmung ist super.
Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.